Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Michael, wir haben ja schon eine Folge gemacht über ein besonderes Jubiläum in diesem Jahr, 70 Jahre CDU-Saar. Du hast mit Edgar Burger gesprochen in der anderen Folge, die wir euch auch wärmstens ans Herz legen. 100 Jahre ist er alt, er ist Mitglied auch der Unionsstiftung und hat die CDU mitbegründet im Saarland, hat sie auch als Schatzmeister im Untergrund vor 1954 geführt. Also ein super interessanter Mensch und auch ein super interessanter Beitrag. Also den Podcast lohnt es sich zu hören. Und du hast aber noch mit jemand anderem gesprochen, und zwar mit jemandem, der lange, lange Zeit nicht nur in der CDU aktiv war, sondern auch in der saarländischen Politik und jetzt auch wieder im Saarbrücker Stadtrat aktiv ist. Michael, mit wem hast du gesprochen und worüber genau?
Ich habe mit Peter Jacobi gesprochen. Peter Jacobi war zwischen 1986 und 1990 Landesvorsitzender der CDU Saar als junger Mann. Und ab 1999 war er stellvertretender Ministerpräsident, Finanzminister. Du hast gesagt, heute ist er wieder Mitglied des Saarbrücker Stadtrates, also ein politischer Mensch. Und mit ihm habe ich so über die jüngere Parteigeschichte der CDU Saar gesprochen. Also Edgar Burger hat ja die Anfänge miterlebt und Peter Jacobi ist dann den zweiten Teil der 70-jährigen Geschichte. Und das war unser Thema.
Wenn du jetzt die beiden mal vergleichst, so du sagst ja die frühe Geschichte und jetzt die jüngere Geschichte. Was ist so aus den beiden Gesprächen, die du geführt hast, was ist eigentlich so der größte Unterschied?
Ja, also die Zeit von Edgar Burger nach 1955, die war natürlich sehr aufregend. Also da war ja eine harte politische Auseinandersetzung über die Zukunft des Landes. Also wo geht's grundsätzlich hin für das Saarland? Also nach Deutschland oder bleibt man selbstständig? Und bei Peter Jacobi kann man sagen, das war schon so ein bisschen die Konsolidierung. Also die Stahlkrise, die ja in den 70er Jahren eingesetzt hat, die musste dann die Landesregierung lösen. Und dann auch das Thema Verschuldung des Saarlandes, bedingt durch unter anderem den Strukturwandel, hat er ja als Finanzminister mitgelöst. Und von daher war das eine Aufbruch und das andere war dann nochmal Konsolidierung.
Und wir haben es jetzt schon angesprochen, Peter Jacobi kann ja auch nicht aufhören. Er ist politischer Mensch durch und durch. Hat er denn etwas gesagt, warum er immer noch Politik macht, was ihn antreibt?
Ja, also ich glaube, wer politisch aktiv ist, der findet das Metier sehr, sehr interessant. Also man will ja auch was für die Gemeinschaft machen. Man ist nah dran an den Themen. Man kann auch in der Kommunalpolitik, glaube ich, mehr gestalten als jetzt als Landtagsabgeordneter. Und ich glaube, sowas im Saarbrücker Stadtrat macht schon sehr viel Spaß.
Was Peter Jacobi noch alles erzählt hat über seine Zeit als Landesvorsitzender in der CDU im Saarland und dann auch natürlich in seiner Zeit in der Politik als stellvertretender Ministerpräsident und in seinen vielen, vielen anderen Ämtern und bis heute, das hört ihr jetzt im Gespräch Michael mit Peter Jacobi. Viel Spaß.
Heute zu Gast bei unserem Podcast Peter Jacobi. Lieber Peter, herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich bin gerne gekommen.
Peter, wir blicken jetzt ja auf 70 Jahre CDU Saar zurück und du warst ja oder bist jetzt über 4 Jahrzehnte in der CDU Saar aktiv. Was war denn für dich ganz persönlich so der Moment, auf den du jetzt zurückblickst im Jubiläumsjahr?
Also ich erinnere mich immer an die Zeit in der Jungen Union. Ich glaube, das liegt daran, dass das die prägende politische Zeit war im Blick auf das, was dann kam. Aber natürlich erinnert man sich auch ganz unsystematisch an den ein oder anderen Parteitag, an das ein oder andere Geschehen, Wechsel von der Regierung in die Opposition, auch wieder umgekehrt. Das heißt, 40 Jahre, die ich jetzt zurückblicke, sind eigentlich angereichert durch etliche Momente, an die man sich gerne erinnert.
Du warst ja auch zwischen 1986 und 1990 Landesvorsitzender der CDU Saar, hast viele andere Ämter, auf die wir noch zu sprechen kommen, bekleidet. Und wie war denn diese Zeit 1986? Also wie kam es dazu, dass du Landesvorsitzender warst und wie bist du praktisch in das Amt gestartet?
Also der Ausgangspunkt ist zunächst einmal das Wahlergebnis von 1985 gewesen, anlässlich dessen die CDU zum ersten Mal in ihrer Geschichte in die Opposition gewählt worden ist. Werner Zey als der damalige Ministerpräsident hatte keine Mehrheit mehr, ist noch am Wahlabend zurückgetreten. Dann gab es eine wochenlange Diskussion, wer übernimmt jetzt den Staffelstab an der Spitze. Nach einer Phase des Nachdenkens und auch des Hineinhörens in die Partei hat Werner Scherer, der langjährige Kultusminister, eigentlich eine schon zum damaligen Zeit lebende Legende der CDU sah, sich nochmal in die Pflicht nehmen lassen. Und war aber seinerseits schon zu diesem Zeitpunkt unterwegs, einen Brückenschlag vorzunehmen in die jüngere Generation, von der er geglaubt hat, dass in der Perspektive sie das Ruder übernehmen müsste. Und ich bin dann bei dem ersten Parteitag nach der verlorenen Landtagswahl, also beim Neustart in die Opposition, bin ich stellvertretender Landesvorsitzender der CDU-Saar geworden, auf Vorschlag von Werner Scherer. Wir haben dann 3-4 Monate zusammengearbeitet und im Herbst ist er überraschend verstorben. Und in dem Moment war ich in der Diskussion für seine Nachfolge. Da sind in einigen Wochen des Herbstes und des Spätherbstes damals 85 noch Varianten diskutiert worden, weil ich relativ jung war in der damaligen Zeit. Im Übrigen wir uns der Schwierigkeit der Aufgabe alle zusammen bewusst waren. Lafontaine war Ministerpräsident, hatte schon damals bundesweit Ambition, will ich mal sagen, auch bundesweite medienmäßige Möglichkeit. Also es waren mehrere Modelle in der Diskussion. Ich bin es dann geworden. Und das war dann die Phase der Neufindung der CDU-Saar in der Opposition mit allem, was dazugehört.
Ja, du hast ja gesagt, also dein Vorgänger war Werner Scherer, er war Kultusminister und wir haben jetzt ja auch ein Buch herausgebracht mit der Unionsstiftung zu 70 Jahre CDU mit 7 Porträts aus 7 Jahrzehnten über 7 Persönlichkeiten der CDU-Saar. Und du hast ja einen Beitrag über Werner Scherer geschrieben. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was für ein Mensch war Werner Scherer?
Also Werner Scherer war jemand, der auch in jungen Jahren in politische Ämter gewählt wurde, war gestartet in der damaligen CVP, war Landesvorsitzender der Jugendorganisation der CVP, hat aber dann gleich in den Jahren, in denen das christliche Lager an der Saar, CVP und CDU, nochmal zusammengefunden hat, eine Integrationsfigur, ist mit relativ jungen Jahren in den Saarländischen Landtag gewählt worden, war zuvor Wirtschaftsjournalist, tätig bei der Saarbrücker Zeitung, mit deutlichem Bezug zu den wirtschaftsstrukturellen, aber auch sozialen Problemen, die es im Saarland schon damals gegeben hat. Und war von Anfang an einer der Parlamentarier, auf den man in der damaligen Zeit, das war dann die Zeit unter der Ministerpräsidentschaft von Franz Josef Röder, gesetzt hat im Blick auf die Zukunft. Er ist dann wiederum mit relativ jungen Jahren, 36-jährig Kultusminister im Saarland geworden, hat dieses Amt 12 Jahre wahrgenommen, hatte dann gesundheitliche Probleme, ist dann zurückgetreten, hat aber in diesen 12 Jahren seine Spuren hinterlassen, sowohl in der Bildungspolitik, hat es vermocht, relativ schnell bundesweite Aufmerksamkeit zu erreichen, weil er zu eigener Akzentsetzung im Saarland in der Lage war. Vielleicht können wir nachher über den einen oder anderen inhaltlichen Aspekt sprechen. War aber in diesen 12 Jahren auch jemand, der seinen Bekanntheitsgrad im Saarland steigern konnte, ist nach einigen Jahren schon ein erstes Mal zum CDU-Landesvorsitzenden gewählt worden, war ein begabter Debattenredner, konnte sich mit Florett, aber auch mit großer Entschiedenheit in die politische Debatte einbringen und hatte auch eine große allgemeinpolitische Kompetenz, so glaube ich, kann man es mal zunächst benennen und zusammenfassen. Das heißt, es war jemand, der eigentlich als Generalist unterwegs war, der ein wertebezogenes, grundsatzpolitisches Fundament hatte und der begabt war als jemand für die politische Auseinandersetzung.
Ja, kannst du dich noch an so eine besondere Begegnung mit ihm erinnern? Also was dich geprägt hat, was der heute noch in Erinnerung ist?
Also mir ist heute noch in Erinnerung die erste Zeit nach der verlorenen Wahl 85. Da ist mir aufgefallen, dass er relativ schnell das Ergebnis als solches, was in der CDU sah, niederschmetternd angekommen ist. Das hat er sehr schnell realisiert, hat das sehr schnell als Realität auch akzeptiert und war unterwegs, gedanklich, aber auch bei den Gesprächen, die er schnell geführt hat, war unterwegs unter der Frage und unter der Überschrift, wie kann man die Partei als solche nochmal in Schwung bringen. Die Partei war in den langen Regierungsjahren doch ein Stück weit verbraucht und hatte nicht den Stellenwert und nicht die Bedeutung, die sie eigentlich gebraucht hätte und ab jetzt unbedingt notwendig hatte. Und da ist mir aufgefallen, und das daran erinnere ich mich bis heute, mit welchen Überlegungen er die Partei nochmal, sagen wir mal, in Schwung bringen wollte. Und das sind ähnliche Ansatzpunkte, wie wir es auch heute noch diskutieren in einer ganz anderen Zeit. Aber vom Grundsatz her waren das Ansätze, die Geltung beanspruchen können über die damalige politische Zeitphase hinaus.
Ja, und du hast ja eben schon angesprochen, er hat auch inhaltliche Akzente gesetzt. Er war Kultusminister fast über ein Jahrzehnt, 12 Jahre. Was ist da in Erinnerung geblieben?
Also in der Zeit ist mir in Erinnerung geblieben, der Ausbau und die Betonung der beruflichen Bildung im Saarland. Er hat dezidiert die Auffassung vertreten, nicht nur die Zahl der Abiturienten ist ausschlaggebend für den Erfolg von Bildungspolitik, sondern seine Überzeugung war, es gibt eine Gleichwertigkeit in der akademischen und der beruflichen Bildung. Und daraus hat er die Konsequenz gezogen, tolle Berufsbildungszentren, die es bis zum heutigen Tag im Saarland gibt, Zug um Zug zu entwickeln und entstehen zu lassen. Es gab damals einen sogenannten Scherer-Plan. Das war eine Konzeption, die auch bundesweit für Resonanz gesorgt hat. Das war der Versuch, wie gesagt, die berufliche Bildung als eigenständige, gleichgewichtige Säule gegenüber der akademischen Ausbildung zu betonen, aber auch für Durchlässigkeit der unterschiedlichen Schulangebote zu sorgen. Das heißt, niemand, der einen Weg eingeschlagen hatte, sollte in der Sackgasse enden. Und das war in der damaligen Zeit ein sehr moderner Ansatz. Und mit solchen Überlegungen hat er Furore gemacht. Jetzt mal abgesehen davon, dass er auch im tagespolitisch-organisatorischen damals Dinge angepackt hat, also die Überwindung der Konfessionsschule zum Beispiel im Saarland oder eine neue Organisation von Haupt- und Grundschulen weg von den Zwergschulen, die es im Land gegeben hat. Also die Qualität des saarländischen Bildungswesens, das war ebenfalls sein Anliegen.
Ja, und wir haben es ja eben schon gesagt, 1986 wurdest du zum Landesvorsitzenden der CDU Saar gewählt, ein Jahr nach der verlorenen Landtagswahl. Man ist das erste Mal in der Opposition. Da kommt so ein ganz junger Mann aus Saarbrücken. Man hat einen übermächtigen Ministerpräsidenten, Oskar Lafontaine, der ja auch jemand ist, der sehr charismatisch wirkt, der bundesweite Aufmerksamkeit hatte. War das damals aus deiner Sicht schon so eine unlösbare Aufgabe, die CDU wieder auf Kurs zu bringen? Oder hast du gesagt, okay, das braucht vielleicht seine Zeit und wir gehen das jetzt strukturiert an?
Also unlösbar war die Aufgabe nicht, aber sie war schwer. Und dann sich der Aufgabe schrittweise zu nähern und die Dinge ja auch strukturiert anzugehen, das war schon mein Anliegen. Und das habe ich zunächst mal gemacht, zusammen mit denen ich schon zum damaligen Zeitpunkt eine gemeinsame Vergangenheit in der Jungen Union hatte. Also schon damals waren mit mir in der Jungen Union allen voran Peter Müller, Karl Rauber, Jürgen Schreier, Peter Hans. Wir kannten uns aus der Jungen Union und hatten in den zu Beginn der 80er Jahre in der Jungen Union eine gemeinsame programmatische Linie. Wir haben uns mit tagespolitischen Fragen befasst, Bildungspolitik, außerschulische Jugendarbeit, aber auch und insbesondere mit Grundsatzfragen der Politik. Also die Frage Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte. Ich erinnere mich vehement an die Zeit über die NATO-Nachrüstung, die Systemvergleiche, es war die Zeit des Kalten Krieges noch, die Auseinandersetzung in der Nach-68er-Phase mit den Linken. Was ist unsere Alternative zu deren Gesellschaftsmodell? Das hat uns bewegt, das hat uns zusammengeführt. Und aus dieser gemeinsamen Erfahrung heraus, jetzt nach 85 für die CDU Saar, die jetzt in der Opposition ist, auf der einen Seite die Parlamentsarbeit neu zu organisieren, auf der anderen Seite aber auch die CDU in ihrer grundsatzpolitischen Orientierung nochmal zu profilieren. Das war der Ansatz von damals und das zu übernehmen nach den ersten grundlegenden Weichenstellungen von Werner Scherer, das war damals die Ausgangslage. Und wir waren und sind es eigentlich bis zum heutigen Tag immer noch der Auffassung, natürlich ist die Arbeit in einem Stadtrat, in einem kommunalen Parlament, in einem Landkreistag, im Saarländischen Landtag, im Deutschen Bundestag ist von hoher Bedeutung und von hoher Wichtigkeit. Aber die Partei als solche, die hat auch eine Aufgabe, die darüber hinausgeht. Und das fängt mit der Themenbearbeitung an und hört bei politischen Formaten auf. Auch das war damals ein Anliegen, neue politische Formate zu entwickeln, Expertise von außen dahin einzuladen, die Partei noch einmal als Forum der Diskussion sich darstellen und entwickeln zu lassen. Und diese Akzentsetzung, sagen wir mal, war eine erste Reaktion auf das Wahlergebnis von 1985. Ich erinnere mich dran, dass irgendjemand Bedeutendes in der CDU mal gesagt hat, nur der ist in der Lage, politisch zu führen, der auch sowas unter Beweis stellen kann, wie geistige Führung. Und diese geistige Führung, an der hat es ein bisschen in der damaligen Zeit gefehlt. Auf der Bundesebene hat sich damit auseinandergesetzt der Bundesvorsitzende Helmut Kohl, der Generalsekretär Heiner Geißler, in der Nachfolge dann Biedenkopf. Und wir waren hier im Saarland durchaus entschlossen, hier unseren Part in dem Zusammenhang zu spielen. Und in dieser Zeit entstanden ja dann auch schon erste und wichtige Kontakte der gesamten saarländischen CDU, etwa zu Klaus Töpfer, der mit seinem Thema Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen in der damaligen Zeit ja auch sowas wie Neuland bearbeitet hat und entdeckt hat für die CDU.
Ja, also auf jeden Fall eine spannende Zeit, die du mitgeprägt hast, und es war dann 14 Jahre Opposition insgesamt. Und gab es mal einen Moment, wo du gedacht hättest oder gedacht hast, jetzt dreht das so langsam in Richtung CDU und so diese Übermacht von Oskar Lafontaine, der SPD, die bröckelt so ein bisschen?
Also ich war ja 4 Jahre Landesvorsitzender und anschließend 4 Jahre Fraktionsvorsitzender. Ja. In der ersten Legislaturperiode war, sagen wir mal, das ein Prozess der Selbstfindung der CDU. Da war an einen erneuten Machtwechsel nicht zu denken. Die neue Landesregierung hatte auch zunächst mal einen großen Kredit durch die Bevölkerung. Und wenn man es mal objektiv betrachtet, wenn eine Partei zum ersten Mal in der Opposition sich befindet und eine andere zum ersten Mal eine absolute Mehrheit hat, dann fällt es schwer, nach 3 Monaten, selbst nach 3 Jahren, dann so grundsätzlich die Dinge in Frage stellen zu können, sondern da war, sagen wir mal, in der ersten Phase das ein Ziel, aber das lag noch weit in der Zukunft. In der zweiten Periode waren wir als CDU Saar schon deutlich härter am Wind. Wir hatten eine neue Fraktion mit einem Generationswechsel, wie er seinesgleichen sucht. Wir hatten, sagen wir mal, einen Generationswechsel im Blick auf die jahresbezogene, die altersbezogenen Ausprägungen, die Altersstruktur der Beteiligten, aber auch einen Generationswechsel im Politikverständnis, einen Generationswechsel im Stil von Politik. Und in der Zeit, das war dann von 90 bis 94, bis 95, in der Zeit war auch die Klinge, die geschlagen wurde gegenüber der Landesregierung, war eine deutlich schärfere und eine deutlich wuchtigere, als das zuvor möglich war. Und zwar, weil landespolitische Ergebnisse kritisierensnotwendig waren, weil Erfolge ausgeblieben sind und weil es immer wieder auch um Grundsatzfragen der Politik ging, wo wir dann auch die Chance hatten, uns abzugrenzen und deutlich zu machen, wo unser Wertefundament und unsere Wurzeln gelegen sind. Und die CDU Saar war immer eine Partei, die den Versuch gemacht hat, Wirtschaftskompetenz, Fragen des Strukturwandels, Fragen der Transformation nicht losgelöst zu diskutieren von ihren sozialen Wurzeln. Wir haben eine große sozialpolitische, sozialorientierte Tradition als CDU Saar und sagen wir mal, zu unterschiedlichen Zeiten da immer und immer wieder diese ganzheitliche Politik vor Augen zu haben, die Notwendigkeit von ganzheitlicher Politik, das ist uns dann in der Folgezeit durchaus gelungen, bis hin, wenn man jetzt noch 5 Jahre weitergeht, bis hin zum Regierungswechsel Klimt zu Peter Müller, der in meiner Nachfolge Fraktionsvorsitzender war und der dann zum damaligen Zeitpunkt auch der Ministerpräsidentenkandidat.
Ja, das war auch so das erste politische Ereignis im Saarland, das ich so ja als Jugendlicher in der Jungen Union auch mitbekommen habe, also der Landtagswahlkampf 1999, vorher noch die Bundestagswahl 98. Und ich hatte damals, da war ich 17, so den Eindruck, okay, so richtig an den Sieg hat man nicht geglaubt und man wusste nicht, okay, wie geht diese Landtagswahl aus? Also ich glaube, Oskar Lafontaine ist ja auch kurz zuvor dann als Finanzminister zurückgetreten. Das hat dann auch nochmal einen Ausschlag gegeben und nochmal einen Schub für die CDU. Habt ihr damals an den Sieg geglaubt oder habt ihr gesagt, ach okay, wir holen ein gutes Ergebnis, aber wir schaffen das nicht?
Also wir haben in den Wochen und Monaten des Wahlkampfes schon gespürt, dass es in weiten, dass wir Anklang fanden in weiten Kreisen der Bevölkerung. Und dass es sowas gibt wie einen Aufbruch. Das war, ich erinnere mich lebhaft an die große Kundgebung 3-4 Tage vor der Wahl damals in der Saarlandhalle, wo wir den frisch gewählten hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch, wo wir den bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber, wo wir Christian Wulff als Ministerpräsidenten aus Niedersachsen, andere namhafte Politiker in unserer Schlusskundgebung zu Gast hatten. Und dort war schon eine Aufbruchstimmung für den Endspurt in den letzten 2-3 Tagen. Das war schon phänomenal. Und die Begleitumstände der Wahl waren so, dass wir festgestellt hatten, die anderen waren verunsichert. Und es ist ja schließlich auch Peter Müller gelungen, mit einer Mannschaft anzutreten, mit namhaften Personen. Hier im Saarland war in der Führungsmannschaft mit von der Partie Professor Scheer, der schon damals einen großen Namen hatte. Es war mit von der Partie Regina Görner als ausgewiesene Sozialpolitikerin. Wir hatten den ein oder anderen Bürgermeister aus dem Saarland, der in seinem Bereich stand für Tatkraft und für Entschlossenheit mit in der Mannschaft. Noch 2-3 andere zusätzlich. Also ich will mal so sagen, Wir waren davon überzeugt, einen guten Lauf zu haben. Wir waren auch davon überzeugt, dass derjenige, der an die Zukunft glaubt im Saarland, dass er dieses Mal durchaus in Betracht zieht, CDU zu wählen, weil wir doch auch mit dem Thema Strukturwandel, Wandel ohne Bruch, eine Zukunft auch jenseits der Montanindustrie, weil wir da uns doch stark positioniert hatten. Und letztendlich eingedenk der Demoralisierung des Gegners durch den Rücktritt von Lafontaine auf der Bundesebene hat es ja dann auch im Laufe des Abends, des Wahlabends, ein gutes Ergebnis für die CDU gegeben.
Ja, nach der Wahl wurdest du Finanzminister, stellvertretender Ministerpräsident, hast dann auch über ein Jahrzehnt lang die Politik hier im Land mitbestimmt. Auf welche Entscheidung bist du denn rückblickend besonders stolz?
Also ich denke, in der Zeit ist ja grundgelegt worden, das, was an dritter Entschuldung, so formuliere ich es mal, vereinbart worden ist mit dem Bund. Und diese Verhandlungen mit dem Bund geführt zu haben, im Zusammenhang auch mit einer Reform des Föderalismus, auch im Zusammenhang mit dem Organisieren von mehreren Sparrunden hier, die die Voraussetzung dafür waren, dass wir Sanierungshilfen bekamen, die der Vorläufer dessen waren, was dann letztendlich an endgültiger Regelung im neuen Länderfinanzausgleich möglich war. Sag mal, das waren für mich die spannendsten Zeiten und die Zeiten, in denen es ein Stück weit um die Zukunft ging, weil finanzielle Grundlagen des Landes haben immer etwas mit seiner mit seiner Existenzfähigkeit und seiner Zukunft zu tun. Von daher mein Netzwerk und meine Kontakte, die ich hatte und habe auf der Bundesebene, weil ich vorher im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages war, auch das war hilfreich und hat da mit hineingespielt und das sind die Momente und die Zusammenhänge, die mir in besonders positiver Erinnerung sind.
Was würdest du rückblickend vielleicht anders machen?
Das weiß ich. Da müsste ich jetzt wirklich drüber nachdenken. Wir haben ja im Finanzministerium, in der Führung des Finanzministeriums gemeinsam mit Staatssekretär Wack, haben wir ja im Kabinett zwar eine besondere Rolle gespielt, das würde ich schon so sehen, aber wir haben ja nicht dort, sagen wir mal, nur unsere Vorstellungen exekutiert, sondern wir haben die Grundlagen für Diskussionen geliefert, wir haben die Probleme benannt. Wir haben dafür gesorgt, dass eine Haushaltsstrukturkommission auch sich unpopulären und unangenehmen Fragen gestellt hat, weil in dem Moment, wo man auf der Bundesebene Zuwendungen, dauerhaftes Engagement des Bundes und der anderen Länder zugunsten des Landes erreichen will, muss man natürlich seine Aufgaben hier im Land in einer gewissen Weise mustergültig machen. Aber letztendlich haben die Entscheidungen der Landesregierung waren gemeinsam erarbeitete Ergebnisse und von daher ist es nicht nur, sagen wir mal, der Beitrag eines Hauses oder eines Ressorts, sondern es waren immer Gemeinschaftsleistungen. Und wenn ich an etwas Gutes zurückdenke, dann daran, dass es dem Ministerpräsidenten Peter Müller, dem Landesvorsitzenden, immer und immer wieder gelungen ist, den Common Sense, den gemeinsamen Geist am Leben zu erhalten, die Teamfähigkeit aufrecht zu erhalten. Und in dem Maße, wie sich die saarländische Landesregierung als Team dargestellt hat, als Team gearbeitet hat, aufeinander zugegangen ist im Verhältnis der Ressorts untereinander, kompromissfähig untereinander gewesen ist, in dem Maße haben wir gute Ergebnisse erreicht für das Land und für die CDU. Und das ist eigentlich das, was ich in besonders guter Erinnerung, die Arbeitsatmosphäre also in einer besonders guten Erinnerung aus dieser Zeit im Kopf habe.
Ja, dann ging es ja weiter. Es gab eine Jamaika-Koalition, die dann letztendlich geplatzt ist. Dann mit Annegret Kramp-Karrenbauer nochmal eine Ministerpräsidentin erstmals im Saarland und dann der Regierungswechsel 2022 hin zur SPD mit Anke Rehlinger als Ministerpräsidentin. Und du bist ja heute immer noch politisch aktiv, also Mitglied des Saarbrücker Stadtrates, also immer noch aktiv in der Politik drin, wenn es auch nur die Kommunalpolitik ist. Das ist ja auch eine aktive Entscheidung, die man wollen muss. Also du könntest ja auch noch mehr deinen Ruhestand genießen. Und das heißt, du bekommst ja immer noch Stimmungen mit, die politische Kultur des Landes bekommst du hautnah mit und du hast eine große Erfahrung. Wie würdest du denn sagen, hat sich die politische Kultur in den letzten 40 Jahren hier im Saarland gewandelt? Was ist da so deine Beobachtung?
Also meine Beobachtung ist die, dass die politischen Formate der Vergangenheit, bei denen man politische Inhalte transportieren konnte, bei denen man politische Vorstellungen zur Diskussion stellen konnte, dass deren Bedeutung heute deutlich relativiert ist, um nicht zu sagen zurückgegangen ist. Und dass wir es bisher nur bedingt geschafft haben, adäquate Alternativen zu entwickeln. Es gibt zwar viele, die sich darum bemühen und es gibt durchaus die Bereitschaft, das ein oder andere Neuland zu betreten in den Veranstaltungsformen, in der Öffnung der CDU, die wir gerade auch heutzutage brauchen. Aber die heutige Zeit, die stark geprägt ist von den digitalen Medien, die stark geprägt ist, weg von den Printmedien hin zu anderen Formen der Nachrichtenübermittlung, das bringt es ja mit sich, dass die Politik einen neuen Brückenschlag hinbekommen muss gegenüber den Adressaten, wo entsprechende Ansagen hinzuvermitteln sind. Und da, glaube ich, stehen diejenigen, die in der politischen Verantwortung stehen, die stehen in einer besonders schwierigen Ausgangslage, weil dadurch auch, durch die Flut von Informationen, die auf den Bürger zukommt, es für das politische Anliegen, etwa in der Landespolitik oder in der Kommunalpolitik, von bundespolitischen Fragen will ich jetzt mal ein Stück abweichen, weil wir ja hier die Dimension Saarland vor Augen haben, dem entsprechenden Rang einzuräumen und da für die entsprechende Vermittlung zu sorgen, das halte ich für eine schwierige Aufgabe.
Ja, ich glaube, für Parteien ist die Zeit auch sehr schwierig, weil die Interessen werden immer individueller und man ist auch vielleicht nicht mehr bereit, sich so zu engagieren, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Also man sieht es ja auch an den Mitgliederzahlen aller Parteien, also die gehen ja eher nach unten. Jetzt gibt es bei den Linken mal nochmal einen Aufschwung oder bei den Grünen. Glaubst du, dass das Konstrukt Volkspartei eine Zukunft hat oder wird es da eher schwierig?
Ich glaube, dass es zumindest eine Bewährungsprobe auszuhalten gilt für die Volksparteien, wenn man sie so noch bezeichnen kann. Das hat viele Ursachen. Selbst dort, wo politisches Interesse in der Bevölkerung virulent ist, ist das oftmals ein Interesse, das einem Anliegen gilt, einer Herausforderung gilt, einer Frage gilt. Da sind die Menschen noch bereit, sich kurzfristig einzubringen, sich für eine gewisse Zeit zu engagieren, wenn dann das Problem im Idealfall einer guten Lösung zugeführt ist, eine Frage Ortsumgehung, eine Frage Öffnungszeiten, eine Frage bürgerfreundliche Verwaltung. Wenn ein solches Anliegen dann gut gelöst ist, dann zieht sich der Bürger nochmal aus dem Engagement zurück, während ja bisher die Parteimitgliedschaft so etwas war wie eine Lebensentscheidung. Man hatte seine grundsatzpolitische Überzeugung, man hatte seine Wurzeln, man hatte seine Basis und die sah man da oder dort verwirklicht und da hat man sich eingebracht und blieb dabei in der Regel mehr oder weniger ein Leben lang. Das sind, sagen wir mal, solche Lebensentscheidungen werden heute im Blick auf Organisationen, Großorganisationen nicht mehr getroffen. Davon sind nicht nur die Parteien tangiert, sondern das betrifft ja andere Organisationen, Vereine, Verbände ebenso. Und selbst in der Politik haben wir ja das Phänomen, selbst in der hauptamtlichen Politik, während früher auch Politik als Beruf sozusagen eine Lebensentscheidung vielfach gewesen ist, ist auch hier die Beobachtung, dass zunehmend das politische hauptamtliche Engagement gesehen wird für ein, zwei Legislaturperioden und dann steigt man wieder aus und macht irgendwas anderes. Also da wird die Kurzfristigkeit oder die Mittelfristigkeit, die gewinnt Oberhand gegenüber den Strukturen der Vergangenheit, die wie gesagt vielfach Lebensentscheidungen waren. Das hat viele gesamtgesellschaftliche Ursachen, wo auch wie gesagt die Parteien davon betroffen sind.
Ja, wir blicken auf 70 Jahre CDU Saar. Was wünschst du denn für die nächsten 70 Jahre für die CDU Saar?
Also ich denke, mit Blick auf die Vergangenheit, die CDU Saar hatte in einer gewissen wellenartigen Bewegung große Zeiten und sie hatte problematische Zeiten. Sie war aber immer in der Lage, auch in problematischen Zeiten zusammenzuhalten, zusammenzubleiben und solche Phasen zu begreifen als Phasen der Regeneration. Und ich glaube, dass oder hoffe, glaube und hoffe, dass das auch in der Zukunft der Weg sein wird. Ich meine, in der Demokratie gehört der Wechsel dazu, ein Wechsel in der politischen Verantwortung ist auch zu akzeptieren, insbesondere dann, wenn Parteien nicht mehr in der Lage sind, von innen heraus sich zu erneuern, dann wird der Wähler wird das dann besorgen. Aber sie müssen dann in der Lage sein, daraus dann die richtige Konsequenz zu ziehen, weil das muss man ja auch sagen, wenn es im Land eine kontinuierliche gute Entwicklung gegeben hat, wenn das Land bisher seine Eigenständigkeit behaupten konnte, wenn jetzt das Land in der Lage ist, auch über die nationale Grenze hinweg eine neue Rolle zu suchen, zu finden, zu spielen im Zentrum Europas, dann braucht es dazu belastbare Strukturen und die werden noch immer in erster Linie geboten von etablierten Parteien der Mitte, allen voran von der CDU.
Ja, lieber Peter, vielen Dank für das Interview. Das Buch verlinken wir natürlich nochmal in den Shownotes und das kann man bei der Union-Stiftung bestellen. Also 70 Jahre CDU-Saar, ein Beitrag zur Zeitgeschichte. Ab sofort bei uns oder im Buchhandel erhältlich. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch.
Peter Jacobi im Gespräch mit Michael über die CDU im Saarland. 70 Jahre feiert sie in diesem Jahr. Und wenn ihr noch mehr über die CDU im Saarland wissen möchtet, dann können wir euch einerseits den anderen Podcast, den wir dazu aufgezeichnet haben, empfehlen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ein Gespräch zwischen Michael und Edgar Burger. Und ihr könnt auch mehr lesen über die Geschichte der CDU im Saarland. Wir haben eine kleine Broschüre aufgesetzt. 70 Jahre CDU Saar, ein Beitrag zur Zeitgeschichte. Wenn euch also die CDU im Saarland interessiert und die Geschichte des Saarlandes, dann können wir euch das nur empfehlen. Und wir stellen euch das kostenlos zur Verfügung. Ihr könnt euch das ganz bequem bei uns bestellen. Einfach auf den Link klicken, den ihr in den Shownotes findet. Da kommt ihr direkt zur Bestellplattform auf unserer Homepage und könnt euch das Buch kostenfrei nach Hause bestellen. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen. Wir hoffen, euch hat der Beitrag gefallen. Und wenn euch das gefallen hat, lasst uns doch gerne auch eine Bewertung da. Gebt uns 5 Sterne hier bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen und hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union-Stiftung.